Ich merke, ich war schon lange nicht mehr hier. Es sind viele Gesichter da, die ich gar nicht kenne. Das ist toll. Jetzt weiß ich nicht, soll ich mich vorstellen? Wollt ihr wissen, wer da vorne vor euch steht? Das ist eine Frage an euch. Okay. Mein Name ist Frank Stauz. Ich bin aus der Gemeinde in Merzig. Bin 50. Ich weiß, man sieht es mir nicht an. Ich habe kein graues Haar. Stolzer Vater von drei Jungs. Ja, und ich freue mich, wieder hier bei euch zu sein und zu predigen. Schön. Herzlich willkommen. Ich wollte euch am Anfang eine Frage stellen. Habt ihr eigentlich Vorbilder? Oder habt ihr noch Vorbilder in eurem Leben? Also Personen, deren Handlung für euch sehr richtungsweisend ist, wo ihr sagt, boah, was der tut, was der macht, das finde ich klasse, das ist erstrebenswert, das ist nachahmenswert. Oder Menschen, deren Haltung zu einer bestimmten Sache euch, ja, das Gefühl vermittelt, wo ihr sagt, boah, der liegt richtig, das ist toll. In die Richtung möchte ich eigentlich auch gehen. Habt ihr so jemanden oder habt ihr so jemanden noch? Ich finde es ganz interessant und Robert, ich danke dir, dass du mir nochmal eine Facette geöffnet hast. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hört man mal kurz in euch selbst rein. Habt ihr euch mehr so in die Richtung jetzt orientiert? Irgendwelche Vorbilder aus der Bibel, irgendwelche Evangelisten, wo er sagt, boah, das ist ein toller Typ, oder Leute aus der Politik. Heute Morgen hat der Robert Kinder angesprochen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dieser Aspekt ist mir bei der Vorbereitung meiner Predigt gar nicht in den Sinn gekommen. Und Robert, ich weiß nicht, ob es einer gesagt hat, früher waren deine Predigten zwar manchmal unerträglich lang, aber die Facetten, die du aufgetan hast und auch mir heute wieder einfach in deiner kurzen Kindersegnung aufgetan hast, finde ich klasse. Und ich müsste meine nochmal überarbeiten und dann wird es statt 30 Minuten vielleicht 40 und wenn nochmal was dazu kommt, 50. Und ich verstehe jetzt langsam, warum deine Predigten so lang waren, Robert, weil du einfach einen unglaublichen Facettenreichtum hattest. Ja, Vorbilder. Vorbilder erfüllen für unsere soziale Entwicklung ja eine wichtige Funktion. Sie weisen uns die Richtung, sie leben uns Ziele vor, die wir auch als sehr wichtig betrachten und sie motivieren uns. Und in den ersten Jahren unseres Lebens sind ja die Eltern die Vorbilder und sehr prägend. Ich hoffe, unsere gerade gesegneten Geschwister und unsere gesegneten Eltern und ihren Kindern wissen das. Ich bin mir sicher, sie wissen es. Und wir selber wurden von unseren Eltern also geprägt und wir prägen unsere Kinder weiter. Karl Valentin, ich weiß nicht, kennt ihn jemand? Das ist so ein Tausendsassa. Er war Komiker, Volkssänger, Autor, Filmproduzent. Der sagte einmal, und das fand ich ganz nett, das war auf so einem Erziehungsbuch, was ich mir mal gekauft hatte, es nützt nichts, unsere Kinder zu erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Es nützt nichts, unsere Kinder zu erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Wenn ich sehe, welche Tischmanieren unsere Großen mittlerweile entwickelt haben, dann macht mich das ein bisschen unruhig. Aber ich denke, der Karl Valentin zielt mehr so darauf, dass er sagt, dass Kinder oder dass Menschen generell sehr schnell merken, ob die Taten oder Worte, die aus dem Mund eines Menschen kommen oder aus seiner Hand, ob die mit dem Mensch selber auch übereinstimmen. Ob er nur irgendwas propagiert, selber Wasser predigt und dann Wein trinkt. Und ich nehme jetzt einfach mal ein extremes Beispiel. Wenn ich selber Raucher bin, da kann ich meinen Kindern noch so oft sagen, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist und dass sie damit aufhören sollen. Wenn sie mich sehen, wie ich alle paar Stunden auf dem Balkon renne und da eine durchziehe, dann werden die Kinder schon ihren Teil darüber denken. Als Kinder Gottes sind gute Vorbilder ein Segen. Denn sie können uns für unseren Glaubensleben Mut und Hoffnung geben und Halt. Und wer die Bibel aufschlägt, der findet ja eine Fülle von Glaubensvorbildern. Wir finden dort Geschichten über Abraham, David, Mose, Paulus, Josef, Petrus und so weiter und so weiter. Sie alle haben ja Außerordentliches mit Gott erlebt. Und sie waren voller Glaubenskraft und oft auch sehr starke Beter. Und wenn man sich diese Personen anschaut, dann könnte man geneigt sein, daraus eine Gesetzmäßigkeit abzuleiten, die da lautet, Wer Gott erfahren möchte, muss stark beten können und einen großen Glauben haben. Das würde aber auch im Umkehrschluss heißen, dass die Erhörung unserer Gebete im Verhältnis zu unserem Glauben stünde. Ist das tatsächlich so? Charles Spurgeon, der berühmte Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert, war dieser Meinung. Er sagte, es ist eine stehende Regel im Reiche Gottes. Und ich muss sagen, ich tue mich immer schwer mit so stehenden Regeln, die Menschen aufstellen. Also wenn einer meint, er wüsste, wie Gott tickt, ich glaube, dann hat er ein Problem. Ja, man muss sich mal selber hinterfragen. Aber Spurgeon sagte, es ist für ihn, und für ihn war das so, eine stehende Regel im Reich Gottes, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das ist eine ganz schön steile Aussage. Und man kann sie im Grunde aber auch biblisch untermauern. Und ich glaube, Spurgeon hatte in gewisser Weise recht, weil diese Regel hat in bestimmten Facetten seine Gültigkeit. Denn wenn wir nichts mehr von unserem Gott erwarten, werden wir auch von unserem Gott nichts mehr empfangen. Aber wenn Spurgeon davon spricht, etwas von Gott zu erwarten, dann meint er in erster Linie nicht Erwarten des persönlichen Wohlergehens, Erwarten, dass ich ein sorgloses Leben führe oder Glück habe oder nur Freude und Sonnenschein. Nein, wer Spurgeon kennt, der weiß, dass wenn er von Erwartungen redet, dann redet er davon, dass wir die Gaben erwarten, die Gott uns schenken möchte, damit wir Gemeinde bauen können. Damit wir uns in den Bau der Gemeinde eingliedern lassen. Dann redet er von Erwartungen, dass wir erwarten und beten, dass sein Geist und sein Wille wieder unser Handeln bestimmt. Dann redet er von Erwartungen, dass Menschen verändert werden, dass ich verändert werde, dass Beziehungen geheilt werden, dass Geschwister ihre Bestimmungen im Reich Gottes entdecken und dass wir alle in der Gemeinde immer weniger vom Indianerstamm der Nim abstammen, sondern immer mehr zum Indianerstamm der Gib werden. Wenn Spurgeon von Erwartungen redet, dann redet er davon, dass wir erwarten sollen und können, dass Gott wieder Menschen anspricht und dass wir als Gemeinde wieder relative und sichtbare Gemeinde Gottes werden, zum Wohle der Menschen in unserer Stadt. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das meint Spurgeon damit. Ich sage es euch ganz ehrlich, auf der einen Seite will ich das tun, von ganzem Herzen. Und manchmal gelingt es mir sogar. Aber auf der anderen Seite muss ich eingestehen, dass solche Glaubensregeln mich meist eher entmutigen statt ermutigen. Denn, mal ehrlich, was kann ich denn schon erwarten, wenn der Wunsch zwar tief in meinem Herzen ist, ich aber vielleicht kaum noch daran zu glauben wage. Vielleicht waren es Erlebnisse, die mich daran zweifeln lassen. Vielleicht vielversprechende Zeichen Gottes, die sich in Luft aufgelöst haben. Und als Resultat meiner inneren Zerrissenheit bete ich dann plötzlich zaghafter, erwartungsloser und schlimmstenfalls sogar seltener. Wo finde ich also gute Vorbilder? Vorbilder, die mir diesbezüglich Mut machen. Wer sich ein Bild von einem starken Glauben machen möchte, der findet im Hebräerbrief eine Fülle an Vorbildern. Und vor allem das 11. Kapitel dort strotzt nur so vor vorbildlicher Glaubenskraft. Und es beginnt mit Vers 1 mit der Definition von Glauben. Und dort lesen wir im Hebräer 11, was Glaube ist. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Und dann werden uns die Vorbilder um die Ohren gehauen. Wir lesen von Abel, dessen Opfer Gott besser gefiel als das von Kain. Warum? Es war für mich als Kind immer ein Rätsel und es war eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, warum das so war. Hebräer 11 erklärt es uns. Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Wir lesen dort von Henoch, den Gott noch zu Lebzeiten zu sich genommen hat, der ihn entrückt hat. Warum? Weil er glaubte. Es geht weiter mit Noah. Noah, der allein auf dem Grund seines Glaubens und auf der Anweisung Gottes eine Arche gebaut hat, über Jahre, irgendwo auf dem Festland, ohne dass die angekündigte Katastrophe irgendwie in Sicht war. Warum hat er das gemacht? Weil er Glauben hatte. Abraham wird uns hier aufgelistet, der dem Ruf Gottes gehorchte und seine Heimat verließ und in einen Ort zog, den er nicht kannte. Einfach nur auf die Zusage Gottes hin und weil er ihm geglaubt hat. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde, fragt uns der Text und liefert uns auch gleich die Antwort mit. Der Grund war sein Glaube. Und wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund, können wir lesen. Und dieser Abraham hätte sogar seinen Sohn Isaak geopfert, weil er daran geglaubt hat, dass Gott Möglichkeiten hat, diesen Sohn wieder zum Leben zu erwecken. Wie kam es, dass Josef aus dem Alten Testament, kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach? Dieser Auszug war damals ja noch in weiter Ferne. Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass die Eltern von Mose ihn 3 Monate lang versteckt hielten, obwohl darauf die Todesstrafe stand? Der Grund war der Glaube. Wie kam es, dass Mose selbst Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund war der Glaube. Wie kam es, dass er das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass die Israeliten durchs Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund war ihr Glaube. Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund war ihr Glaube. Und in Vers 32 steht noch, wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Die Zeit fehlt mir auch, um auf Gideon, auf Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht, sagt uns der Autor des Hebräerbriefes. Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Fülle der Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte, sie hielten den Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert und sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen ganze feindliche Heere in die Flucht. So, und jetzt kommst du. Geht's dir auch so, wenn du so drüber nachdenkst? Holst du eine Zigarette, zündest sie an. Mose, Petrus, gib mir noch ein halbes Jahr und ich bin auch so weit. Geht es euch auch so? Oder geht es euch eher so wie mir, dass ich denke, boah, was bin ich für eine Wurst, wenn ich die ganzen Leute sehe? All diese Berichte, die sind doch niederschmetternd oder etwa nicht. Aber so geschah es damals, lesen wir. Und dementsprechend stellt der Verfasser des Hebräerbriefs seine Glaubensdiagnose, die wir am Anfang gehört haben. Wer Gott erfahren möchte, muss stark beten können und einen großen Glauben haben. Oder wie Spurgeon es ausgedrückt hat, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Können wir erstmal so stehen lassen. Es gibt aber ein paar Stellen in diesem Hebräerbrief, die bringen mich ins Stolpern und ins Nachdenken. Also zumindest, wenn wir in der Bibel ein bisschen firm sind und die alttestamentlichen Stellen zu diesen Geschichten, die uns gerade aufgezählt wurden, kennen. Und wenn man sie nebeneinander legt und sie vergleicht. Wenn wir das tun, da scheint hier irgendwo der Wurm drin zu sein. Nehmen wir zum Beispiel den Bericht von der Sarah aus Vers 11. Nebenbei ist es ganz interessant, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt und die Bibelstelle aufgeschlagen habt, wird hier über Sarah oder Abraham berichtet. Also beide Bibelstellen sind anscheinend möglich und gut begründet. Das sollte uns vielleicht zu denken geben, wenn wir uns immer beim Bibeln versuchen, bis aufs Komma und aufs kleinste Wort zu argumentieren und uns auszustechen. Aber das nur nebenbei. Und es spielt auch keine Rolle, weil der Abraham, für den gilt dasselbe, werden wir gleich sehen. Aber was lesen wir in Vers 11? Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. Erscheint uns Sarah hier nicht als eine Frau, die einen unerschütterlichen Glauben hat und die gelassen diesen Glauben lebt? Sie wird uns hier als Vorbild geschildert, die daran glaubte, dass sie selbst in ihrem hohen Alter noch Kinder bekommen würde. Ich wäre es fast geneigt, eine Wette einzugehen. Also wenn ich jetzt einen Harald bitten würde, runterzugehen zu den Kindern in die Sonntagsschule und irgendeinen Sonntagsschüler rauszupicken und hier hochzubringen und der uns eine Geschichte über Sarah erzählen würde zu diesem Thema, ich glaube, wir würden etwas anderes hören. Denn wie war denn Sarahs wahre Reaktion auf diese Verheißung? Wir können es in 1. Mose Kapitel 18 nachlesen. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte, und sie lachte heimlich. Und diesen Unglauben verteidigte sie sogar noch vor Gott. Und da sagte der Herr zu Abraham, warum lachst du, Sarah? Warum zweifelst du an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah fürchtete sich und log. Ich hab nicht gelacht, aber Gott erwiderte, doch, das hast du. Diese peinliche Vorstellung liest sich doch irgendwie anders als die Hymne, die wir gerade im Hebräerbrief über Sarah gelesen haben, oder? Oder wir können auch den nächsten nehmen, ihren Mann, Abraham. Wie reagierte er auf die Verheißung des Kindersegens? Wir können es in 1. Mose 17, die Verse 16 bis 17 nachlesen. Dann sagte Gott, auch deine Frau soll einen anderen Namen erhalten. Nenne sie nicht mehr Sarai, denn von nun an heißt sie Sarah. Ich werde sie reich beschenken, auch sie wird einen Sohn von dir empfangen. Mein Segen bedeutet noch mehr. Sie soll die Stammmutter vieler zahlreicher Völker werden und Könige werden von ihr abstammen. Da warf Abraham sich erneut zu Boden. Man könnte meinen, das wäre vor Ehrfurcht. Aber, das lesen wir weiter, aber im Stillen lachte er in sich hinein. Ich kann mir das vorstellen. Ich bin 100, meine Frau 90 und da sagt mir jemand sowas, der denkt wahrscheinlich, Alter, hat der seine Tablettenausgabe verpasst? Sieht der denn nicht meine Situation? Wie soll ich denn mit 100 Jahren noch einen Sohn zeugen? Von dem Ausrutscher berichtet 1. Mose nicht mehr viel weiter, außer dass Gott einen schönen Humor hat. Weil wie soll er seinen Sohn nennen? Isaac. Und was heißt Isaac übersetzt? Lacher. Ich finde es klasse. Unser Gott hat Humor. Aber auch im Hebräerbrief lesen wir gar nichts mehr drüber. Da wird einfach drüber weggegangen. Und da stellt sich mir schon die Frage, was meint denn der Hebräerbrief denn mit Glauben, wenn so ungläubig lachende wie Sarah und Abraham als Glaubensvorbilder genannt werden? Können ganz offensichtliche Skeptiker Glaubensvorbilder sein? Ja, oder gehen wir weiter. Der Mose, auch die Darstellung von Mose enthält den ein oder anderen Stolperstein. Stimmt, was der Hebräerbrief berichtet, das war so. Seine Eltern haben ihn als kleines Kind versteckt, weil sie Glauben hatten. Und als Erwachsener hat er tatsächlich, das wissen wir ja, das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft geführt, weil er auch auf Gott vertraute. Aber was war dazwischen? Wenn ich nichts von Mose wüsste und nur die Zusammenfassung des Hebräerbriefs kannte, dann würde sich die Geschichte, die sich mir dort geschildert wird, wie folgt darstellen. Mose wuchs im ägyptischen Königshof auf. Dann erkannte er aber, dass es falsch wäre, diese Privilegien weiter zu genießen. Und daraufhin verließ er die Vorzüge von Ägypten und lebte ein Leben als Hebräer. Und er verließ das Land. Und das ohne die geringste Angst vor der Reaktion des Pharaos zu haben. Und all das, weil er einen unerschütterlichen Glauben hatte. So oder so ähnlich könnte man denn die Verse aus dem Hebräer 11 zusammenfassen. Wenn wir aber die Geschichte im 2. Mose nachlesen, bemerken wir sofort, dass das eine oder andere aus dem Hebräerbrief eine ganz schön gewagte Glättung der Geschichte ist. Die ersten alternativen Fakten, könnte man am liebsten sagen. Die erste Ausreise aus Ägypten, das war doch weniger ein Glaubensschritt. Das war doch mehr eine Pharaoflucht. Und was war denn daran der Glaube? War das der vorangegangene Mord? Und war diese Flucht danach, war die angstfrei? Ich denke, beides wohl kaum. Und auch hier möchte man sich fragen, was für einen Glauben meint der Hebräerbrief hier? Wo in der Geschichte erkennen wir hier Vertrauen, bei dem so ein hitzköpfiger Befreiungskämpfer sich durch eine ungestüme Art für 40 Jahre ins Abseits manövriert? Was ist hier Glaube? Und wie kann der Autor des Hebräerbriefes Mose als Glaubenden bezeichnen? Und als letzten genannten Glaubenshelden schauen wir uns den Simson an. Zwar wird hier in unserem Text nur auf seinen Namen eingegangen und aufgeführt, aber der Hebräerbrief hebt ihn in die Helden, in die Reihe der Glaubenshelden. Und ganz ehrlich, mit Simson habe ich besondere Schwierigkeiten. Auch wenn ich ihn als Sonntagsschüler bewundert habe. Ein starker, langhaariger Kerl mit Muckis. So wollte ich auch werden. Und? Du hast gelacht. Wir sprechen uns nachher noch. Also es hat nicht ganz funktioniert. Also zumindest die Haare haben nicht funktioniert. Und schaut mal an, was der Simson gemacht hat. Sicher erwartet keiner von uns, dass alle im Hebräerbrief dort genannte Personen makellos gewesen wären. Und natürlich hatte jeder von ihnen Gottesmomente und auch dunkle Stunden. Das gilt für Gideon, das gilt für Jephtha, das gilt für David und die vielen anderen. Aber bei denen konnte man wenigstens die Gottesmomente klar benennen. Aber Simson, eh mal ehrlich, gut, er war ein von Gott berufener Retter, ohne Frage. Aber was für einer? Er war ein von Leidenschaften angetriebener Mann. So, hier ist keiner unter 18. Und die Leidenschaften entsprangen meistens der Mitte seines Körpers. Und er war zu Frauen hingezogen und nicht nur zu Damen. Zudem war er rachesüchtig. Gott hat ihn ohne Zweifel gebraucht. Nebenbei bemerkt, selbst so einen, das kann mir Mut machen. Aber wo war bei allen seinen Taten sein Glaube? Ich finde keinen. Was sollen wir also von der Darstellung im Hebräerbrief halten? Also wie gesagt, wenn wir jetzt hier nur menschliche Worte vor uns hätten, dann könnte man sich ja damit trösten und sagen, ja gut, es wird halt hier alles so ein bisschen schön geredet und geklättet. Und wir kennen das selbst von der einen oder anderen Beerdigung, wo der Verstorbene in einem Licht dargestellt wird, wo jeder der Angehörigen da sitzt und denkt, ja, ganz so war es nicht. Aber wir haben hier Gottes Wort vor uns und keine Beerdigungsrede. Und dann müssen wir auch diese merkwürdigen Glaubensbilder ernst nehmen. Und sie müssen uns auf irgendeine Weise als Vorbilder dienen können. Könnte es vielleicht sein, dass der Verfasser des Hebräerbriefes dort Glauben erkennen konnte, wo ich selbst keinen vermuten würde? Dass der Autor so eine Art, wie soll ich es nennen, einen tiefen Blick für Glaubensspuren hatte? Ich für mich lerne aus diesem Hebräerbrief zwei Dinge. Erstens, es ist definitiv ein erstrebenswerter Glaube, so wie der von Abraham, der nur auf Gottes Wort hin seine Heimat verließ. Ja, und es ist definitiv erstrebenswert, so wie Josua auf Gottes Geheiß 6 Tage lang um Jericho herumzuziehen, in dem Vertrauen drauf, dass Gott ihnen die Stadt am 7. Tag in die Hand gibt. Und ja, es ist erstrebenswert, wie Mose sich mit seinem ganzen anvertrauten Volk in eine scheinbare Sackgasse führen lässt am Toten Meer, um dann zu erleben, wie Gott Wege öffnet und Nöte sprichwörtlich ertrinken. Dieser Glaube, dieses Vertrauen ist definitiv erstrebenswert. Ich lerne aber auch was anderes. Denn so wie diese gerade genannten Helden nicht immer heldenhaft waren, so sieht auch Gott meinen bruchstückhaften Glauben. Meine Versuche, sich immer wieder ganz auf ihn zu verlassen, und wenn ich es dann doch wieder nicht schaffe, weil Sorgen und weil Ängste mich einfach nicht loslassen wollen. Gott sieht meinen Mikroglauben, der erst noch auf Senfkorngröße anwachsen muss. Gott sieht mein Hin- und Hergerissensein. Er sieht diese Momente, in denen ich wie der verzweifelte Vater aus Markus 9, Vers 24 am liebsten rufen möchte: Herr, ich vertraue dir ja. Hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, dass dieser Hilferuf oft an Gottes Ohr dringt. Herr, ich vertraue dir ja. Hilf mir doch bitte, meinen Unglauben zu überwinden. Und wenn wir uns die Glaubenshelden aus dem Hebräerbrief ansehen, dann können wir feststellen, sie alle hatten ihren Höhen und hatten ihre Tiefen. Dass sie trotzdem hier als Glaubenshelden aufgeführt werden, das birgt für mich eine ganz große Befreiung. Denn so wie hier im Hebräerbrief ihr ganzes Leben betrachtet wird, so hat auch Gott von dir und von mir ein viel umfassenderes Bild. Er sieht mehr als nur deine momentane Situation, in der du steckst. Während ich mich vielleicht auf dem Nullpunkt meines Glaubens wähne, blickt Gott auf mein ganzes Leben. Er blickt sowohl in die Vergangenheit, sowie auf mein Hier und auf mein Jetzt. Und er sieht aber auch auf die Zukunft, die vor mir liegt. Und das, meine lieben Geschwister, das darf uns doch Mut machen. Ja, vielleicht geht's dir gerade wie Mose und du bist auf der Flucht. Flucht vor Verantwortung, Flucht vor Verbindlichkeit in der Gemeinde. Ja, vielleicht kannst du wie Sarah und Abraham die Zusagen und Verheißungen Gottes nicht mehr für bare Münze nehmen, weil deine momentane Lebensrealität dich vielleicht etwas anders erfahren lässt und vielleicht vollkommen in eine andere Richtung zeigt. Ja, vielleicht lebst du gerade ein Leben, das wie das von Gideon nur von deiner Lust und von deiner Selbstsucht bestimmt ist. Egal, Gott will und kann aus dir einen Glaubenshelden machen. Und ich darf mit meinen Zweifeln und in meinem Tiefpunkt und in meinem ganzen Scheitern zu ihm kommen. So wie Thomas, der Jünger, der auch Zweifler genannt wird, so will auch dein Vater deine zweifelnde Hände nehmen und an seine Seite legen. Auch die Hände, die ihm vielleicht nicht mehr zutrauen, dass er heute noch wirkt und seinen Geist über seinen Kindern ausgießt, die deshalb vielleicht ihren Glauben und ihre Nachfolge nur noch verwalten. Wenn so auch nur noch Gemeinde gelebt wird, dass Gemeinde verwaltet wird, dass nur noch geschaut wird, dass die Jobs laufen, dass die Angebote laufen, dass jeden Sonntag hier ein schönes Programm geboten wird, aber weniger eigentlich der Wunsch im Herzen ist, dass wir als Gemeinde wieder für die Menschen und für die Welt draußen relevant werden. Wenn das biblische Wachstumsziel also lautet, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und wenn diese Aufforderung mich nicht frustrieren soll, weil ich merke, wie weit ich eigentlich davon entfernt bin, dann muss ich daraus schon die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Und dazu können uns die Helden im Hebräerbrief helfen. Und ich möchte diese euch mitgeben. Erste Schlussfolgerung ist, dein oder mein kleiner Glaube, den ich in manchen Lebenssituationen habe, ist für Gott nichts mehr als eine Momentaufnahme. Und er möchte deine und er möchte meine Hände nehmen und mich dahin führen, wo ich irgendwann mal über diese Situation befreit darüber schauen kann, weil ich im Nachhinein merke, dass er mich getragen hat und dass er gehandelt hat. Zweitens, wenn ich als solcher Zweifler ins Gebet gehe, ist es bereits ein großer Schritt des Glaubens, den ich gemacht habe. Drittens, wenn ich eine Stimme in mir höre, die mir zuflüstert, mit dem inneren Zustand kannst du unmöglich vor Gott kommen, dann sollte ich mir genau überlegen, aus welcher Richtung diese Stimme kommt. Denn das ist nicht Gottes Art. Wahrscheinlich kommt diese Stimme aus einer ganz anderen Richtung. Viertens, ich darf und ich soll kühne Gebete sprechen und Erwartungen haben wie die Kinder. Denn diese Gebete ehren Gott, weil sie ihm Großes zutrauen. Fünftens, bevor ich Rechenschaft darüber ablege, ob ich Gott wirklich vertrauen kann, sollte ich erst ins Gebet gehen und es danach tun. Denn Gebet, echtes Gebet, ehrliches Gebet, aufrichtiges Gebet, Gebet, das erkennt, wie veränderungsbedürftig ich bin, kann in dir mehr verändern, als du dir vorstellen kannst. Und sechstens, im Glauben wachsen kann nur, wenn ich mit Gott im Gespräch bin. Und er spricht auch gerne mit Gescheiternden und mit Fragenden und mit Skeptikern. Und deshalb, liebe Geschwister, dürfen die Glaubensbilder aus dem Hebräerbrief mir neu Mut machen, zu beten und neu viel von Gott zu erwarten. Amen.